über die Zwangslage der Seelsorgerschaft. Von Zeit zu Zeit erreichen mich immer wieder Briefe recht beachtlicher Kenner meiner Bücher, die ihrer Empörung oder Entrüstung Ausdruck geben zu müssen meinen, über irgendwelche geringschätzige, dumme oder auch kategorisch ablehnende Äußerung eines ihnen bekannten berufsmäßigen Religionsvertreters gegenüber meinen Schriften. Man lässt mir solche Mitteilungen zukommen in der Meinung, es sei mir sehr erwünscht, darum zu wissen, damit ich mich derartiger Abschätzungen privatim oder öffentlich erwehren könne. Solche Auffassung entstammt aber einem Optimismus, den ich nicht teilen kann. Man macht sich nicht klar, dass der Gemeindeleiter einer Religionsgenossenschaft mag ihm, was immer für ein historisch entstandener Titel gebühren, und mag sich die Genossenschaft auch lieber Kirche nennen und sich mit Gott verliehener geistiger Macht begabt glauben, auf alle Fälle ein Beamter der Glaubensgenossenschaft ist und als solcher deren Interessen zu wahren hat. Es ist aber keinem Kirchenbeamten und keinem den Interessen einer Glaubensgenossenschaft dienstbereiten Gelehrten zur Pflicht gemacht, meine Schriften zu seinem eigenen Heil bedachtsam zu lesen. Kommen sie ihm durch irgendeinen unvorhergesehenen Umstand dennoch vielleicht vor Augen, so ist es ihm gewiss nicht zu verübeln, wenn er sie mit vorgefasstem Argwohn betrachtet. Je befangener, befürchtender und darum oberflächlicher er ihren Inhalt ansieht, desto gewisser wird er glauben, dieser Inhalt bedrohe die Interessen der Genossenschaft, die ihm Amt, Würde, Titel und Versorgung gibt und die schließlich doch auch eine Glaubenslehre vertritt, die seiner Überzeugung nach den ihr zugetanen Gläubigen das ewige Seelenheil bringt. Kein Wunder, wenn er die ihm anvertrauten Gläubigen vor Mitteilungen behütet sehen will, die da und dort anders klingen als der Wortlaut der Lehren, die er ihnen zu geben hat. Ein solcher Gemeindeleiter oder ein solcher konfessionell gebundener Theologe müsste schon ein ganz außerordentlich weitsichtiger und überaus urteilsreifer Vertreter seines Berufes sein, wenn er nach dem Lesen einiger meiner Schriften erkennen sollte, um was es sich handelt, und dass der Verbreitung und Bestätigung des von ihm geglaubten und seiner religiösen Überzeugung nach richtigen keine gewaltigere Hilfe zuteil werden könnte, als sie ihr in dem Inhalt dieser Schriften dargeboten wird. Fast alle diese von mir durchaus nicht unterschätzten Seelsorger sind aber innerlich unlösbar gebunden an den ihnen vertrauten Wortlaut der geglaubten Lehren und nicht minder an die Ausdeutung der Worte, die nun einmal als klassische theologische Lehrmeinung gilt. Wie sollte ich angesichts derart abweisender Meinungsgewissheit annehmen, es bedürfe nur einer Aufklärung oder vielleicht einer unwiderleglichen Zurechtweisung, um die Befreiung eines derart Gefesselten herbeizuführen? Kaum einer der hier in Frage kommenden ahnt ja, dass er neben aller unanfechtbaren Wahrheit auch recht bedenklichen Irrtum unter die Leute bringt. Auf der anderen Seite aber könnte es mir auf keinen Fall in den Sinn kommen, Recht behalten zu wollen, denn was ich mitteile, ist keiner irdischen Beurteilung ausgesetzt. Ich gebe Kunde aus dem Ewigen, die nur einer geben kann, der seinem geistigen Sein nach urgründig im Ewigen heimisch ist. Was aber die geschmähten Geistlichen angeht, von denen man in reichlich naiver Weise erwartet, sie müssten frohlockend erkennen, was ihnen in meinen Schriften dargeboten ist, so vergisst man, dass es sich um Erdenmenschen handelt und dass der Geist, dem sie sich übergeben haben, Gehirngeist ist, auch wenn er sich mit religiösen Problemen beschäftigt. Wie soll man von Dienern des Gehirngeistes erwarten, dass sie zu erkennen vermöchten, was aus ewigem Geiste stammt? Aber es liegt mir wahrhaftig ferne, den Geistlichen der offiziellen Konfessionen auch nur den leisesten Vorwurf zu machen. Die ganze geistige Erziehung dieser Männer war so geartet, dass ihnen unmöglich auch nur der geringste Zweifel kommen konnte an ihrer Geistverbundenheit. Wie sollten sie jetzt, nach der Lektüre der Schriften eines Laien, sich etwa überzeugt finden, dass sie bisher einer Selbsttäuschung erliegen waren? Unmöglich kann ich mich auch dazu verstehen, das Angestelltenverhältnis der Seelsorger einer Glaubensgenossenschaft für die intransigente Haltung gegenüber meinem Verkündungswerk verantwortlich zu machen. Bei aller Bestimmtheit der Lehrverpflichtung besteht doch in der Praxis keineswegs die enge, harte Knebelung eigener Meinung, die dir allem kirchlichen Fremde voraussetzt. Allerdings gibt es auch unter den kirchlichen Lehrbeamten genau die gleiche Aufgeblasenheit und engstirnige Überheblichkeit, wie man sie innerhalb eines jeden anderen Beamtenkörpers gelegentlich finden kann. Trotzdem ich aber im Laufe meines Lebens mit recht vielen, nun einmal so benannten Geistlichen der in Europa zu findenden Religionsgenossenschaften in menschlich nahe Berührung kam, bin ich solcher pharisäischen Selbstgerechtigkeit doch nur sehr selten begegnet. Hingegen fand ich fast immer aufrichtigste Hingabe an die übernommene Verantwortung für das Heil der anvertrauten Seelen und eine beträchtliche soziale Hilfsbereitschaft, so dass sich das Lebenswerk der hier in Betracht kommenden Männer gewiss um nichts weniger zu schätzen weiß, ob sie sich nun meinen Bekundungen aus dem Ewigen sympathisierend zugetan fühlen oder, missverstehend, aus ihrer Verantwortungsbedrängnis heraus davor warnen zu müssen meinen. Man irrt auch sehr, wenn man meint, der Emanation des Ewigen, die in meinem bloßen Dasein und zugleich in den durch mich erdenmenschlich in Form gefassten Lehrworten vorliegt, schon verstehend zu begegnen, solange man noch nicht einmal versteht, dass sich keiner echten Religionsform, die ich auf Erden vorfinde, ihr Existenzrecht absprechen könnte. Auf der anderen Seite sollte man freilich der Tatsache bewusst sein, dass sich die ewigen geistigen Mächte niemals der offiziellen Leiter bestehender Religionsgenossenschaften bedienten, sobald den einzelnen Bereichen der Erdenmenschheit neue Einsicht in Ewiges aus dem Ewigen erwachsen musste. Die heute eine millionenreiche Zahl von Gläubigen umfassenden Weltreligionen hatten ohne Ausnahme die erste Anregung zu ihrem Entstehen durch Außenseiter erhalten. Aus den Kreisen der offiziell organisierten Priester, Prediger und Seelenleiter gingen immer nur bestenfalls Reformatoren des Bestehenden hervor. Was ich in meinem irdischen Lehrwerk aus dem Ewigen gegeben habe und den nach mir kommenden hinterlasse, soll aber weder religiöse Reformen bewirken, noch zu neuen Religionsbildungen führen. Ist es einmal dort, wo es nötig ist, seelisch erfasst, dann wird es vielmehr erst die verborgene innerste Wahrheit aller aus dem Ewigen her angeregten Religionen ebenso erweisen, wie die Notwendigkeit ihrer vom Ewigen her gewollten verschiedenen Formen, denen die irdischen Stifter oder Begründer den erdenmenschlichen Ausdruck geschaffen haben.